Johannes 7, die Verse 25 bis 53. Es sagten nun einige von den Bewohnern Jerusalems: Ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet öffentlich und sie sagen ihm nichts. Haben etwa die Obersten wahrhaftig erkannt, dass dieser der Christus ist? Diesen aber kennen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so weiß niemand, woher er ist. Jesus nun rief im Tempel, lehrte und sprach: Ihr kennt mich und wisst auch, woher ich bin. Und ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, den ihr nicht kennt. Ich kenne ihn, weil ich von ihm bin und er mich gesandt hat. Da suchten sie ihn zu greifen, und niemand legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen: Wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als die, welche dieser getan hat? Die Pharisäer hörten die Volksmenge dies über ihn murmeln. Und die Pharisäer und die hohen Priester sandten Diener, dass sie ihn griffen. Da sprach Jesus: Noch eine kleine Zeit bin ich bei euch, und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Es sprachen nun die Juden zueinander: Wohin will dieser gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa in der Zerstreuung zu den Griechen gehen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er sprach: Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Einige nun aus der Volksmenge sagten, als sie diese Worte hörten: Dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten: Dieser ist der Christus. Andere aber sagten: Der Christus kommt doch nicht aus Galiläa. Hat nicht die Schrift gesagt, aus der Nachkommenschaft Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung in der Volksmenge. Einige aber von ihnen wollten ihn greifen, aber keiner legte die Hände an ihn. Es kamen nun die Diener zu den hohen Priestern und Pharisäern, und diese sprachen zu ihnen: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten: Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer: Seid denn auch ihr verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Nikodemus, der früher zu ihm gekommen war und einer von ihnen war, spricht zu ihnen: Richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es vorher von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Und jeder ging in sein Haus. Jesus aber ging nach dem Ölberg. In diesem Abschnitt zeigt Jesus einmal mehr, wie kontrovers, wie anstoßerregend das Wesen und der Dienst Jesu sind. Etwas früher sagte Jesus zu seinen Brüdern, noch bevor das Fest hier begann, das Laubhüttenfest, sagt er zu ihnen: meine Zeit, zu diesem Fest zu gehen, ist noch nicht gekommen. Aber jetzt ist sie gekommen. Das können wir hier sehen. Und wir sehen vielleicht, warum Jesus erst zögerte, dahin zu gehen. Man spürt förmlich in dieser Beschreibung, in diesem Abschnitt, wie es vor Spannung knistert da um Jesus herum. Wie da eine Spannung da ist im Volk und bei den Führern des Volkes. Es ist eine knisternde Stimmung wie vor einem Gewitter. Jesus befindet sich inmitten von einer aufgewühlten Festgesellschaft. Fast wie im Auge eines Orkans. Das Volk mit seinen unterschiedlichen Meinungen über ihn. Die jüdischen Führer, die Jesus bis aufs Blut hassen und die ihn jetzt festnehmen und töten wollen, so hassen sie ihn. Mitten darin steht Jesus und erfüllt seinen Auftrag, verkündigt die Wahrheit über sich selbst, als der Gesandte Gottes, als der Sohn Gottes. Aus diesem Sturm, dieser Vermischung von Entrüstung, Verwirrung und Bewunderung, da möchte ich vier Aspekte herausnehmen. Ich möchte nicht jeden einzelnen Vers dieses längeren Abschnitts auslegen, sondern vier Aspekte herausnehmen. Wir richten unseren Blick auf vier verschiedene Aspekte des Wesens und des Dienstes Jesu. Und wir beachten auch die Antworten, die sie hervorrufen. Das heißt, als erstes seine vollmächtige Lehre, dann zweitens seine kraftvolle Präsenz oder Anwesenheit, das dritte seine wunderbare Einladung und viertens seine Wahrheit, die durchdringt. Zuerst seine vollmächtige Lehre. Der Streit darüber, ob Jesus wirklich der versprochene Christus ist, der wird hier heftiger, engagierter. Und wir können uns fragen, vielleicht auch mit diesen Leuten, die hier zum Teil fragen, woran erkennt man eigentlich den Christus, wenn er da ist? Der versprochene Messias, der versprochene Retter. Woran erkennt man ihn, wenn er da ist? Ein Erkennungszeichen ist seine Herkunft. Das haben einige ja angetönt und zum Teil auch erkannt. Einige haben eine eher geheimnisvolle Vorstellung von seiner Herkunft, von seinem Ankommen. Sie denken, ja, wenn der Messias kommt, dann taucht er plötzlich aus dem Nichts auf. Das muss so sein bei so einer göttlichen Rettergestalt. Das kann nicht einer sein, der unter uns aufgewachsen ist. Der taucht bestimmt plötzlich aus dem Nichts aus, dann ist er da und dann weiß man, das ist er. Es kann nicht sein, dass dieser Jesus von Nazareth der göttliche Messias ist. Den kennen wir ja alle, der ist ja unter uns aufgewachsen. Andere wissen aus der Schrift, dass der Messias von Bethlehem kommen muss. Das sagt zum Beispiel der Prophet Micha. Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also da sagt Micha direkt, er kommt aus Bethlehem. Und im Alten Testament ist ja auch vorausgesagt, dass er der Sohn Davids ist. Und David kommt aus Bethlehem. Jesus kommt doch nicht aus Bethlehem, sagen die Leute. Er kommt aus Nazareth in Galiläa. Also kann er es nicht sein. Sie wussten wahrscheinlich nicht, dass Jesus in Bethlehem geboren ist. Auch wenn er jetzt in Nazareth wohnt. Also seine Herkunft ist ein Erkennungszeichen des Messias. Ein wichtigeres Erkennungszeichen aber ist sein prophetisches Lehren. Seine prophetische Lehre, sein Prophetsein. Im 5. Mose 18, Vers 18, da sagt Gott zu Mose: Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Der Messias, der Erlöser, der kommen wird, ist ein Prophet, der Gottes Wort sagt. Das muss man wissen. Daran kann man ihn erkennen. Und diejenigen, von denen wir gelesen haben in diesem Abschnitt hier, diejenigen, die an ihn glauben, die werden ja durch sein vollmächtiges Lehren überzeugt. Und immer wieder wird in den Evangelien bezeugt, wie vollmächtig und wie überzeugend Jesus lehrte. Zum Beispiel am Ende der Bergpredigt, da lesen wir: Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und diese Vollmacht in der Lehre Jesu ist nicht so sehr Klugheit im Lehren oder große Rhetorik, rednerisches Geschick oder großartige Logik. Obwohl Jesus in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern auch Logik gebrauchte, um ihnen ihre falschen logischen Schlüsse zu zeigen. Er verwandte Logik, wandte sie an, oder Rhetorik. Aber seine Vollmacht ist nicht diese Rhetorik oder Klugheit oder Logik. Seine Lehre ist von einer durchdringenden Kraft, die bis ins Innerste der Herzen hineindringt. Es ist das Wort Gottes, von dem es heißt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Hebräer 4, Vers 12. Jesus beweist, dass er das Wort Gottes redet, indem er immer wieder die Gedanken und Motive der Menschen offenlegt, indem er ihnen zeigt: Ich weiß, was du denkst, wie du gesinnt bist, ich sehe in dein Herz hinein. Und das macht die jüdischen Führer so zornig auf ihn, so zornig, dass sie ihn umbringen und beseitigen wollen. Andere aus dem Volk werden von seinem Wort so getroffen, dass sie nicht anders können, als ihre Waffen niederzulegen, ihre Rebellion aufzugehen und zu bekennen: Das ist der versprochene Prophet. Es ist nicht das rednerische Geschick. Es gab viele andere große Redner zu dieser Zeit, besonders unter den Griechen, da gab es große Rhetoriker, berühmte Redner. Die waren vielleicht gerade so rednerisch geschickt, wie Jesus es war. Es ist nicht das bei ihm, es ist das Geheimnis des Heiligen Geistes, der seinem Wort Kraft verleiht. So, dass die Menschen davon in ihren Herzen getroffen sind. Diese Begebenheit mit den Gerichtsdienern, die da kommen wollen und ihn verhaften wollen, die ist im Vers 45 und 46, das ist beinahe lustig. Da kommt die Polizei mit einem Haftbefehl und trifft den Gesuchten, wo sie einen Steckbrief für ihn haben, sie treffen ihn beim Predigen. Und diese Polizisten, die Bewaffneten, sind so überwältigt von seiner Predigt, dass sie mit offenem Mund zuhören und dann unverrichteter Dinge wieder abziehen. Die Lehre Jesu hat eine überwältigende göttliche Kraft. Ich erinnere mich, wie das bei mir selber getroffen hat, wie ein Blitz. Ich erinnere mich, dass ich das Neue Testament lesen wollte als junger 20-Jähriger. Ich wollte das Neue Testament einmal lesen, um sagen zu können, ich habe es gelesen. Und ich habe gemerkt, das ist es nicht. Das ist es nicht. Und ich konnte nicht weiterlesen als durch das Matthäus-Evangelium. Und ich war so getroffen und überwältigt von der Wahrheit, die ich da fand. Ich musste bekennen, das ist die Wahrheit. Ich bin dann noch weiter davon gelaufen, ich habe es versucht, aber ich kam nicht davon. Diese Wahrheit des Wortes Gottes hat mich so getroffen, weil hier der Herr Jesus sprach. Und der Geist Gottes hat seine Worte genommen und hat sie in meinem Herz zu einer Kraft werden lassen, die mich verändert hat. Dann ist neben seiner vollmächtigen Lehre ist da seine kraftvolle Präsenz. Es ging den Menschen um Jesus genauso, eben wenn sie von seinem Wort getroffen wurden, dass sie merkten, da ist die Kraft Gottes. Es ging den Menschen um ihn zunehmend so. Es gab aber solche, die das nicht hören wollten, was er sagte, was er lehrte. Sie wollten sich das nicht anhören. Sie wollten seine Stimme zum Schweigen bringen. Und sie wollten ihn festnehmen lassen und verurteilen und hinrichten lassen. Aus dem Weg räumen. Wir können das nicht ertragen. Wir können es nicht länger ertragen, wie der spricht. Er muss weg. Diese Stimme muss zum Schweigen gebracht werden. Aber es gelang ihnen nicht. Obwohl Jesus da stand, unbewaffnet, es gelang ihnen nicht, ihn festzunehmen, weil seine Zeit noch nicht gekommen war, ihre Zeit noch nicht gekommen war. Als Jesus schließlich dann, später, im Garten Gethsemane verhaftet wurde, da sagte er, das ist eure Stunde. Und die der Finsternis. Jetzt ist gekommen. Vorher noch nicht an diesem Fest. Jesus sprach von jenem Moment der seiner Verhaftung, Verurteilung, von seinem Tod dann schließlich. Davon sprach er oft als meine Zeit oder meine Stunde. Und hier in Vers 30 sagt Johannes, dass sie ihn nicht greifen konnten, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Eben die Stunde, wo er eben dann sterben muss. Die war noch nicht gekommen. Gott hat das so eingerichtet. Jetzt war es nicht gegeben. Jesus muss eine gewaltige und kraftvolle Erscheinung gewesen sein. In dieser Zeit gerade. Äußerlich war er wohl nicht großartig. In Jesaja 53 heißt es zum Beispiel auch, er hatte keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Natürlich, das bezieht sich wahrscheinlich dann mehr auf das, was er darstellt, als er am Kreuz hängt. Jesaja 53 ist eine Beschreibung seines Leidens am Kreuz ja vor allem. Aber ich denke, als Mensch äußerlich war Jesus nicht wirklich eine großartige Erscheinung, die man so bewunderte wegen seinem Äußerlichen. Seine göttliche Kraft und Macht war von seinem menschlichen Fleisch sozusagen maskiert oder verhüllt, zugedeckt. Aber es ging offenbar eine Kraft von ihm aus, die unüberwindbar war. So dass niemand sich ihm erfolgreich in unguter Absicht nähern konnte. Dass ihm niemand etwas anhaben konnte, wenn es nicht Zeit dazu war. so wie im Garten, wo, bevor sie ihn schließlich doch verhafteten, bevor sie das taten, da fielen die Gerichtsdiener, oder die Diener des Hohen Rates da, sie fielen zu Boden vor ihm, als sie ihn verhaften wollten, und er sagte, ich bin es, hier bin ich, jetzt könnt ihr mich verhaften. Da fielen sie um vor ihm. Sie konnten ihn nicht nehmen. Aber dann übergab er sich ihnen und dann konnten sie ihn mitnehmen. Das ist das, was Johannes beschreibt, wenn er seine Verhaftung beschreibt. Als einziger beschreibt er diese Szene. Das macht ganz deutlich, wenn Gott es gibt und wenn Jesus sich verhaften lässt, dann geht es. Sonst geht es nicht. Sonst müssten die Menschen vor ihm niederfallen. Auch die Bewaffneten. Jesus sagte, niemand nimmt mein Leben, ich gebe es von mir aus, wann ich es will. Er gibt sich hin, wenn die Zeit, Gottes Zeit, dafür da ist. So viele misslungene Versuche, etwas gegen Jesus zu unternehmen, ihn zu verhaften, können nicht anders erklärt werden, als dass es einfach nicht Zeit dafür war. Im Gegenteil, es ist eine andere Zeit jetzt, hier am Laubhüttenfest, im Tempelhof. Seine Zeit zu lehren ist da. Seine Zeit, das Evangelium zu verkündigen. Seine Zeit, sich selbst zu verkündigen. Niemand kann ihn hindern daran. Alle müssen ihm jetzt zuhören. Es ist eine Kraft da, eine Autorität, die die Leute hält, festhält, zurückhält, die in ihr Herz eindringt. Aber es ist eine andere Autorität als die der Schriftgelehrten und des Hohen Rates. Sie halten die Leute unter ihrer Knute, indem sie über ihnen herrschen und sie einschüchtern. Sie drohen mit Ausschluss aus der Synagoge, wenn man nicht auf sie hört. Sie können Leute schlagen lassen, die sich ihnen nicht fügen. Die Autorität Jesu ist anders, völlig anders. Er hat keine Soldaten. Er hat keine Tempelpolizei. Es ist die Kraft des Geistes Gottes, die die Menschen zu ihm zieht. Die Macht, dass sie ihm zuhören und dass viele an ihn glauben. Diejenigen, die er dazu erwählt hat. Sie werden an ihn glauben. Sie werden zu ihm gezogen und sie werden sein Wort hören und der Same wird in ihren Herzen aufgehen und sie werden an ihn glauben und sie werden verändert werden. Und es ist die Kraft der Liebe, die wirkt und nicht der Einschüchterung. Und an diese Kraft glauben wir. Und das ist die Botschaft, die wir verkündigen. Diesen Jesus verkündigen wir. Von ihm heißt es, Jesaja 42, am Anfang, seht meinen Diener, ich halte ihn, meinen Erwählten, an ihm habe ich gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, das Recht trägt er hinaus zu den Nationen. Er schreit nicht und wird nicht laut und lässt seine Stimme nicht hören auf der Gasse. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und dem verklimmenden Docht löscht er nicht aus. Treu trägt er das Recht hinaus. Er ist sanft, still und demütig. Und doch geht eine unwiderstehliche Kraft von ihm aus, sodass niemand ihn ergreifen kann. Sodass Soldaten, bewaffnete Tempelwächter verdutzt vor ihm stehen bleiben müssen. Hier kommt ein kleiner Vorgeschmack von dem zum Ausdruck, mit welcher Macht er sich einmal die gesamte Schöpfung unterordnen wird, wenn er wiederkommt. Jetzt ist diese Macht aber noch unter dem Kleid des Knechtes verborgen. Sein Kommen ist sanft und demütig. Seine Botschaft, sein Wort ist nicht Verurteilung oder Gericht, sondern eine wunderbare Einladung. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach, Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es gibt zwei gute Gründe, warum Johannes hier schreibt, an welchem Tag diese Einladung von Jesus ausgesprochen wurde. Er war ja an dem ganzen Laubhüttenfest anwesend, das insgesamt über 8 Tage hinweg ging. Johannes schreibt aus 2 guten Gründen, warum Jesus gerade an diesem Tag, an dem letzten, dem großen Tag des Festes hier hinstand. Erstens stellte Jesus sich exakt an dem Tag hier im Tempel hin und rief aus, an dem Tag, an dem der Prophet Haggai ungefähr 500 Jahre früher eine Prophetie aussprach. Eben an diesem selben Tag, an dem letzten Tag des Festes. Haggai wurde von Gott beauftragt zu reden und das tat er, ich zitiere aus Haggai 2, im 7. Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Und dieser 21. Tag des 7. Monats, das ist der letzte Tag vom Laubhüttenfest, wann das gefeiert wurde, wenn Jesus hinstand. Und Haggai prophezeit über Jesus. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Da wo er steht und das sagt, sagt er, ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber, mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein, als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Jesus erfüllte Haggais Prophetie, indem er ebenfalls am 21. Tag des 7. Monats hier hinstand und ausrief und über sich selber sagte, dass er gekommen ist, um das lebendige Wasser zu bringen. Das lebendige Wasser, das aus dem Tempel fließt, in der Vision des Hesekiel. Mit ihm kommt diese Herrlichkeit des Hauses Gottes, die größer ist als die frühere. Das erfüllt sich hier, das ist ein Punkt der Erfüllung seines Messias-Seins. Und zweitens passt diese Einladung Jesu, die er hier ausspricht, inhaltlich sehr gut zu diesem letzten Tag des Festes. Darum betont Johannes auch, dass er am letzten Tag dastand und das ausrief. Während dem Laubhüttenfest gab es eine Zeremonie. Nicht nur die vielen Opfer, die da gebracht wurden, gehörten dazu, sondern bei dieser Zeremonie wurde an jedem der 7 Tage Wasser im Teich Siloah geschöpft und wurde am Altar ausgegossen. Die Leute gingen in einer Zeremonie, gingen sie da Wasser holen im Teich Siloah und gingen zum Altar und gossen es da aus. Und diese Zeremonie symbolisierte die Erwartung, dass Gott Wasser in der Wüste geben wird. Er wird Wasser gießen aufs trockene Land. Und das heißt, er wird seinen Geist ausgießen in den letzten Tagen. So wie das die Propheten vorausgesagt haben, zum Beispiel Joel 3 oder Hesekiel 36. Das sagt Jesus, dass er das erfüllt, diese Erwartung. Diese Erwartung, die sie so bildlich darstellen mit diesem Wasser schöpfen und ausgießen. Das sagt er jetzt, als dieses Wasser schöpfen und ausgießen vorbei ist, am letzten Tag, da steht er hin und sagt, ich gebe euch das lebendige Wasser. Kommt zu mir und glaubt an mich. diese Prophezeiung, die ihr kennt, spricht von mir. Ich stille euren Durst nach Leben. Komm zu mir, du hast Durst nach Leben. Du suchst das überall. Wie wir in der Schriftlesung gelesen haben, in Jesaja 55. Auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Und warum? Warum gebt ihr Geld aus für alles Mögliche, was euren Durst doch nicht stillt? Ich kann euren Durst stillen, kommt zu mir. Johannes berichtet darüber, dass Jesus im persönlichen Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen, das war ja in Kapitel 4, wie ihr euch sicher erinnert, da sprach er diese Einladung gegenüber dieser Frau aus, im ganz persönlichen Gespräch. Und jetzt tut er es wieder, aber in der Öffentlichkeit. Diese Einladung geht an alle, die Durst haben. Und es haben alle Durst. Wir alle haben diesen Durst nach Leben. Das hat Gott uns gegeben, er hat das in uns hineingelegt. Und du wirst diesen Durst nicht gestillt bekommen, wenn du nicht zu Jesus gehst. Wenn du nicht an ihn glaubst. Und wenn du an ihn glaubst, dann wirst du erleben, dass dein Lebensdurst gestillt wird. Dann wirst du sehen, dass du alles andere, diese Ersatzmittel, wegwerfen kannst. Du brauchst sie nicht mehr. Aber nicht nur das. Das wäre noch zu wenig, wenn das Wasser des Lebens dann einfach nur gerade so für uns reichen würde. Jesus sagt, dass wer an ihn glaubt, der wird Überfluss haben. Wir denken an ein Gefäß, wo man einschenkt und wenn es voll ist, dann schenken wir noch weiter ein, damit das darüber hinaus fließt. Das Leben, die Fülle, die der Heilige Geist gibt, hier ist von dem Heiligen Geist die Rede, den man erhält, der in einem wohnen wird, wenn man an Jesus glaubt. Diese Fülle, die der Heilige Geist gibt, ist nicht begrenzt. Etwa so, dass wir gerade zurechtkommen in unserem Leben. Manchmal sieht es vielleicht so aus, auch bei uns Christen, dass wir gerade so zurechtkommen mit der Kraft, die Gott uns gibt. Jesus sagt, es ist Überfluss da. Wir werden befähigt, anderen weiterzugeben von der Liebe und von der Fülle Christi. Der Heilige Geist wird über uns hinausgehen. Der Heilige Geist wird von uns auch ausgehen und wird andere Menschen berühren, die mit uns in Beziehung kommen. Und das Wort wird zu den anderen sprechen auch, wie es uns zu uns gesprochen hat. Der Heilige Geist trägt das über uns hinaus. Wir werden befähigt, anderen weiterzugeben. Es kann nicht sein, dass dieses Leben in uns eingeschlossen bleibt. Es darf auch nicht sein, dass wir das für uns behalten, dass wir Gefäße sein wollen, die den Deckel drauf machen und dicht machen, damit das nicht weitergeht, damit niemand merkt, dass wir Christen sind. Es wäre ein armseliges Christsein. Es drängt hinaus. Der Prophet Jeremia sagte einmal, als ich das für mich behalten wollte und es verschweigen wollte, da brannte das in meinen Knochen. Ich hielt es nicht mehr aus. Das muss hinaus. Gott hat uns dazu gemacht und den Geist in uns gegeben mit dem Überfluss, damit wir das auch weiter fließen lassen, damit wir das weitergeben. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben, weil das Licht der Stadt weit herum sichtbar ist. Und wir wissen, dass das, was Jesus hier sagte, was er versprach, das hat sich erfüllt. Der Heilige Geist ist gekommen dann. Johannes sagt ja, hier war er noch nicht gekommen. Aber er kam und hat die Apostel erfüllt und hat die Gläubigen erfüllt, die durch ihr Wort an Jesus glaubten. Und das Evangelium vom Leben wurde in der ganzen Welt verbreitet. Und so sind auch wir zum Glauben gekommen. Und dabei sind nicht die Jünger groß herausgekommen. Das ist vielleicht ein Irrtum, der sich manchmal einschleicht, wenn man hier von diesem lebendigen Wasser spricht, das von denen ausgeht, die an Jesus glauben. Nicht die Jünger und nicht die Gläubigen kommen dann groß heraus, sondern das, was in sie fließt und überfließt. Das ist wichtig, dass wir das beachten, wenn wir darüber nachdenken, wie dieses lebendige Wasser sich in unserem Leben auswirkt. Wenn das Wasser überfließt, dann soll die Aufmerksamkeit nicht auf das Gefäß fallen. Nicht wir als Gefäße sollen beachtet werden, sondern das Wasser, das lebendige Wasser. Wenn jemand Durst hat und wirklich Durst hat, am Verdursten ist, dann kommt es ihm nicht so sehr darauf an, wie schön der Brunnen ist oder wie schön das Gefäß ist, aus dem das Wasser kommt. Es geht ums Wasser. Paulus schreibt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und damit meint er in zerbrechlichen Gefäßen auch. Damit sichtbar wird, dass das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht von uns. Die Aufmerksamkeit soll nicht auf uns fallen, auf uns Gläubige oder auf uns als Gemeinden, als Kirche, sondern auf das lebendige Wasser. Das ist auch wichtig zu beachten, wenn wir darüber nachdenken, wie wir das Evangelium weitergeben sollen oder können. Es darf nicht sein, dass wir uns als Gefäße empfehlen. Ebenso sollten wir nicht so sehr unsere Erfahrung als Gefäße weitergeben. Es soll das Wasser des Lebens sein, das wir empfehlen, weitergeben, überfließen lassen. Unser Blick muss auf Jesus gerichtet sein. Er sagt, wer an mich glaubt, der wird das Wasser des Lebens haben und von dem wird es überfließen. Es ist Jesus, auf den unser Blick gerichtet sein muss. An ihn glauben, nicht an die Christen glauben, wie gut die das können und so weiter, sondern an ihn muss man glauben. An ihn glauben, das heißt auf ihn vertrauen, dass er für mich der ist, wie er es gesagt hat, dass er mich trägt, dass er meine Sünde vergibt und dass er mich in Gottes Gegenwart, Gemeinschaft hineinführt. Glaubst du das? Stützt du dein ganzes Leben darauf ab? Ist das der Inhalt deines Lebens? Jesus Christus, der gekommen ist, um dir das Leben zu geben, deine Sünde zu vergeben, dich mit Gott zu versöhnen. Glaubst du das? Dann wirst du erfahren, dass du auch das erlebst, was Jesus hier verspricht mit dem lebendigen Wasser. Seine Wahrheit dringt durch. Johannes berichtet hier von solchen, die erfahren haben, wie was Jesus versprochen hat. Vers 31, wir sind immer noch im Kapitel 7, da berichtet er, dass viele aus dem Volk an ihn glaubten. Und sofort sprachen sie darüber. Sie erkennen an seinen Zeichen, dass Jesus der ist, der er zu sein behauptet. Viele aber von der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als die, welche dieser getan hat. Es bleibt aber nicht bei den Leuten aus dem Volk. Das Evangelium dringt auch bis in die obersten Reihen hinein, bis in den Sanhedrin hinein, den Hohen Rat, in den Kreis, der die religiöse Führung hat, in den Kreis hinein, der seine größten Feinde da hat. Da kommt das Evangelium hinein und ruft einen heraus, Nikodemus, der früher in der Nacht zu Jesus zum Gespräch kam, der redet jetzt am Tag von Jesus. Er ist im Verborgenen der Nacht zu Jesus gekommen, um mit ihm zu reden über diese Dinge, die Jesus gelehrt hat. Und jetzt ist er nicht mehr verborgen, jetzt ist er da und spricht am Tag von Jesus. Sein Wort hat schon seine Wirkung getan bei ihm. Jesus sagte ihm damals, es war in Kapitel 3, dass er durch den Geist neu geboren werden muss, dass er sonst nicht in das Reich Gottes kommen kann, obwohl er ein Mitglied des Hohen Rates der religiösen Führung ist da. Und offenbar ist das eingetroffen und Nikodemus hat erkannt, dass Jesus der ist, der er behauptet zu sein. Und er steht jetzt gegen die Übermacht der anderen Ratsmitglieder da und stellt sich zu Jesus. Zwar noch vielleicht etwas scheu, er predigt nicht, aber er fordert die anderen auf, sich genau an das Wort Gottes zu halten. Er sagt ihnen, sie sollten Jesus nach dem Gesetz beurteilen. Oder? Niemand richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es vorher von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut. So er sagt eigentlich zu ihnen, schaut einmal genau nach. Prüft ihn an dem Gesetz, nach dem wir vorgeben, zu handeln und zu leben. Schaut auf das Gesetz und Nikodemus weiß, wenn sie dieses beachten, wenn sie Jesus am Gesetz messen, ihn nach dem Gesetz beurteilen, dann werden sie erkennen, dass Jesus der ist, dem das Alte Testament verkündet. Und das erinnert doch daran, an das, was Jesus vor 2-3 Tagen auch am Anfang des Festes sagte: Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Menschen, die bereit sind, Gott zu gehorchen, wenn sie seinen Willen wissen, die werden ihn erkennen. Die werden Jesus erkennen. Menschen, die bereit sind, Gott zu gehorchen, werden Jesus erkennen als den, der er ist. Wer bereit ist, auf die Wahrheit der Bibel einzutreten, wenn er sie erkennt, wird auch die Wahrheit über Jesus erkennen. Das ist so. Nikodemus wurde von dieser Wahrheit getroffen. Er kämpft als Mitglied des Hohen Rates nicht länger gegen diese Wahrheit, sondern jetzt für sie. Er beginnt hier, sich hinzustellen und sich zu Jesus zu bekennen. Er wird seinen Platz im Hohen Rat verlieren, das ist ganz sicher. Vielleicht direkt, nachdem er das gesagt hat. Er muss vielleicht um sein Leben fürchten, das ist sehr gut möglich, weil alle Apostel wurden umgebracht, viele andere gläubige Jünger wurden umgebracht. Er muss fürchten, sein Leben zu verlieren, so wie er auch seinen Platz verliert, seine Arbeitsstelle, sein Ansehen im Volk, im Hohen Rat. Aber er beginnt damit, ein Kanal dieses Wasserstroms zu sein, der überfließt. Und er hilft mit, dass sich die Wahrheit des Evangeliums verbreiten kann. Und darauf kommt es an. Er hat gemerkt, seine Arbeitsstelle, sein Ansehen im Hohen Rat und all das, sein Leben sogar, ist nicht so wichtig wie das, was er erkannt hat, wer Jesus ist, wer er für ihn ist und wer er für andere auch sein kann. Bist du bereit dazu, so ein Nikodemus zu sein? Bist du bereit, dein Ansehen in der Welt, deinen Platz in den hohen Räten dieser Welt zu verlieren, wenn es sein muss. vielleicht deine Arbeitsstelle zu verlieren. Oder es gibt Schlimmeres. Manchmal ist es viel schlimmer, sein Angenommensein bei den Leuten zu verlieren, als die Arbeitsstelle. Bist du bereit, all das zu verlieren, um ein Gefäß für Gottes lebendiges Wasser zu sein? Wenn du bereit dazu bist, dann wirst du sehen, dass das eine Entscheidung ist, die nicht zu bereuen ist. Es gibt nichts Besseres, als ein Werkzeug in der Hand des Erlösers zu sein. Der uns so geliebt hat, dass er sich für uns hingegeben hat, in den Tod, in die Grausamkeit der Hölle sich hineingegeben hat. Für dich bist du bereit, dein Leben ihm so zu geben, dass er es gebrauchen kann. Ich möchte bereit sein. Ich möchte dafür beten, dass wir alle auch wirklich dafür bereit gemacht werden.